Leute, ich bin selber richtig aufgeregt, weil ich mich so freue. Nachdem wirklich alle Termine meiner Ohrenzeugentour so schnell restlos ausverkauft waren, haben mir ganz viele von euch geschrieben, dass sie traurig waren, weil sie keine Tickets mehr bekommen haben. Jetzt gibt's gute Nachrichten. 2025 wird die Tour mit neuen Terminen verlängert. Natürlich sind ganz viele von meinen Lieblingslocations wieder mit dabei, aber auch viele neue Städte. Dieses Mal komme ich zum Beispiel auch wieder in die Schweiz, ins Saarland und nach Leipzig. Los geht's am 14. September 2025 in Zürich. Danach bin ich in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg, Frankfurt und in Essen. Wenn ihr dieses Mal dabei sein wollt, dann wartet nicht zu lange. Letztes Mal waren die Karten in vielen Städten sehr, sehr, sehr schnell weg. Die Tickets für die neuen Termine der Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr ab sofort auf printyourticket.de, bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Danke für eure Unterstützung und ich freue mich schon, euch alle live zu sehen.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei oder zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan. Jetzt muss Ralf kurz nachdenken.
Zu einer neuen Folge, ne? Hätte ich gesagt.
Oder ja. Herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan.
Bei Verbrechen von nebenan zu einer neuen Folge.
So ist es richtig. Hallo Ralf.
Guten Tag.
Ja, wir geht's direkt los. Ich glaube, es ist für viele von euch die erste Folge des neuen Jahres.
Happy New Year.
Also zumindest die erste Folge des neuen Jahres, die wir zusammen aufnehmen.
Oh, ja, komm. Ich kriege hier auch überhaupt gar keinen Sonderplatz.
Du kriegst die Brotkrumen, die übrig bleiben, wenn Montana Black oder Johannes Strate von Revolver jetzt keine Zeit haben.
Die wichtigen Leute.
Oh Gott, die Leute glauben das jetzt wieder alle. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Frohes neues Jahr und so.
Frohes neues Jahr? Bist du gut reingekommen?
Ja, ich bin super gut reingekommen, ganz entspannt.
Sehr schön, das wollte ich
hören. Du auch?
Auch super entspannt.
Ja, ich habe gehört, du warst ziemlich besoffen.
Gut, der gläserne Podcast, wir geben es jetzt mal zu. Es könnte sein, dass wir eventuell diese Folge schon vorproduziert haben, vor dem Jahreswechsel. Einfach aus dem Grunde, dass ich...
Ihr seht, wie gut ich daran bin zu lügen.
Ja, nämlich gar nicht. Nämlich aus dem Grunde, dass ich jetzt, hoffentlich, wenn ihr diese Folge
hört... Also jeder, der vor mir aufgenommen hat, hat es also wahrscheinlich deutlich besser produziert.
Und gelogen, meinst du?
Ja, natürlich. Also weil wenn jetzt vorher schon eine Folge rauskam, vor dieser, in der ihr ein frohes neues Jahr gewünscht habt, wurdet ihr jetzt entlarvt.
Nee, habe ich nicht.
Na, dann hast du aber Glück gehabt.
Ja, wir sind ganz ehrlich und transparent. Der gläserne Podcast und wir sprechen heute natürlich auch wieder über einen Fall. Kleiner Tipp, bevor wir starten, falls ihr die neuen Folgen Verbrechen von nebenan immer schon 2 Wochen früher hören möchtet auf RTL Plus Podcast, geht das, da kommen die Folgen nämlich 2 Wochen früher raus. Inhaltswarnung gibt's wie immer auch. In dieser Folge sprechen wir über sexualisierte Gewalt und Morde an Frauen. Wenn euch diese Themen belasten, dann überspringt die Folge lieber oder hört sie nicht allein. Einige Namen habe ich geändert. Bist du bereit?
Let's go.
Der 11. Oktober 1999 ist für Hatice Çavuş ein Montag wie jeder andere. Am frühen Morgen steht die 22-Jährige mit den langen schwarzen Haaren auf und macht sich fertig für den Tag. Die Altenpflegerin hat heute mal wieder Frühschicht in der Seniorenresidenz Kinzigallee im Norden von Kehl. Die 30.000 Einwohnerstadt befindet sich genau an der deutsch-französischen Grenze und wird durch die Europabrücke mit dem französischen Straßburg verbunden. Von hier aus dauert es nur wenige Minuten, um mit dem Auto nach Frankreich zu kommen. Draußen ist es an diesem Montagmorgen noch dunkel und kalt. Zum Glück braucht Hatice nur ein paar Minuten zu Fuß, bis sie bei der Arbeit ist. Kurz bevor die 22-Jährige das Altenheim erreicht, merkt sie, wie sich ihr jemand von hinten nähert. Dann spürt sie plötzlich einen dumpfen Schlag auf den Kopf. Sofort bricht sie zusammen. Hatice hat keine Chance, sich zu wehren, als der unbekannte Angreifer sie ein paar Meter von der Straße wegzieht. Dort lässt er sie plötzlich los, holt ein Messer hervor und sticht auf sie ein. Kurz darauf wird Hatice von einer Kollegin gefunden. Sie liegt am Boden, ist schwer am Kopf verletzt und blutüberströmt. Ihre Hose und Unterhose sind heruntergezogen, aber sie atmet noch. Sofort ruft ihre Kollegin einen Krankenwagen, der Chavusch ins Krankenhaus auf die Intensivstation bringt. Doch die Ärzte dort können sie nicht retten. Am nächsten Tag stirbt Hatice Chavusch an ihren Verletzungen. Kurz nach dem Mord gründet die Polizei die Soko-Kinzig-Allee. Ihr Leiter wird der damals 43 Jahre alte Kommissar Gerhard Heck. Sein damaliger Chef steht kurz vor dem Ruhestand und glaubt schon damals, dass die Ermittlungen in diesem Fall lange dauern werden. Und deshalb übergibt er die Leitung der Soko an Heck. Die Ermittler der Sonderkommission versuchen, die Tat zu rekonstruieren. Vermutlich hat der Täter Hatice Chavusch aufgelauert, um sie im richtigen Moment von hinten niederzustrecken. Die Einstichwunden sind so zahlreich und mit solch einer Wucht ausgeführt, dass sie vermuten, dass der Täter beim Morden eine extreme Wut gespürt haben muss. Ein Racheakt also? Oder eine generelle Wut gegen Frauen? Die Untersuchungen haben ergeben, dass Hatice Chavusch nicht vergewaltigt wurde, obwohl der Täter ihr die Hose und die Unterhose heruntergezogen hat. Wollte der Unbekannte eine Vergewaltigung vielleicht vortäuschen? Oder wurde er bei seiner Tat gestört? Es gibt keine Zeugen und der Täter hat keine Spuren zurückgelassen, wie ein Phantom. Also verteilen die Ermittler Handzettel und bitten die Bevölkerung um Hinweise. Auch im familiären Umfeld von Hatice Chavusch ermittelt die Polizei, doch wochenlang gibt es keine heiße Spur. Der Fall war praktisch ausermittelt, erinnert sich Soko-Leiter Gerhard Heck. Doch anderthalb Monate nach dem Angriff auf Hatice passiert etwas, das die Ermittlungen in eine neue Richtung lenkt. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Ich vermute mal, er schlägt ein zweites Mal zu.
Genau, der Täter schlägt nochmal zu. Am frühen Morgen des 23. November 1999 gegen 4.30 Uhr verlässt Bärbel Zander ihre Wohnung in einem gepflegten vierstöckigen Mehrfamilienhaus am Stadtrand von Kehl. Die 39-Jährige ist auf dem Weg zu ihrem Job als Putzfrau in einem Restaurant in der Kehler Innenstadt. Obwohl es draußen kalt und diesig ist, will Bärbel Zander das Fahrrad nehmen, das vor dem Haus steht. Als sie gerade zu den Fahrradständern geht, sieht sie einen fremden Mann in einem Kapuzenpulli auf der Einfahrt herumstehen. Irgendwas an dem Mann macht Bärbel Zander misstrauisch. Gehören Sie zum Haus? Haben Sie Ihre Schlüssel verloren oder wollen Sie zu jemandem? Fragt sie. Als Antwort kommt von dem Mann nur ein einfaches Nein. Die Eisenstange, die der Unbekannte in seiner Hand hält, hat die 39-Jährige nicht bemerkt. Also bückt sich Bärbel Zander nichts ahnend zu ihrem Fahrrad hinunter, um das Schloss aufzuschließen. In diesem Augenblick bekommt sie von hinten einen Schlag auf den Kopf. Dann noch einen. Schmerzen durchfluten sie, doch reflexartig hält sie sich die Hände schützend über den Kopf und vors Gesicht. Sie spürt, dass aus einer Platzwunde an ihrem Kopf Blut austritt und durch ihre kurzen braunen Haare läuft. Voller Panik schreit sie um Hilfe. Als ihr Ehemann im Hausinnern die Schreie seiner Frau hört, kommt er auf den Balkon gestürmt. Eigentlich wäre er noch bei der Nachtschicht, doch heute hat er ausnahmsweise anderthalb Stunden früher Schluss gemacht. Dieser Zufall rettet seiner Frau wahrscheinlich das Leben. Denn als Bärbels Ehemann auf dem Balkon ankommt, lässt der Fremde sofort von der Frau ab und ergreift die Flucht.
Das ist schon krass, ne? Sonst hätte sie das wahrscheinlich nicht überlebt.
Na, es hätte ja sonst wahrscheinlich keiner mitbekommen. Man weiß es nicht genau, aber da siehst du mal, was so Zufälle manchmal lebensverändert sein können.
Aber also gleiche Tatwaffe, richtig? Diese Eisenstange?
Ja.
Bringt die Polizei das denn jetzt sofort zusammen, oder?
Nee, nicht direkt. Also ganz am Anfang ist sich die Polizei nicht ganz so sicher, ob es sich bei den Angriffen auf Hatice Chavusch und Bärbel Zander um denselben Täter handelt. Allerdings gibt es einige Gemeinsamkeiten. Du hast das gerade schon angesprochen. In beiden Fällen wurde eine Eisenstange benutzt. Die Opfer wurden von hinten attackiert und beide Male waren die Opfer Frauen. Und auch die Uhrzeit der Überfälle stimmt überein. Also es passiert immer frühmorgens, wenn noch nicht viele Leute auf der Straße sind. Und doch will man bei der Polizei damals richtigerweise nichts ausschließen und ermittelt, wie es immer so schön heißt, in alle Richtungen. Also das finde ich sogar nachvollziehbar, weil gerade wenn Ermittlungen so am Anfang stehen, kannst du natürlich, wenn du dich ja, auf eine falsche Theorie festlegst, schon in die ganz falsche Richtung laufen. Und die wollen erstmal, ne, gucken, was da sein könnte. Aber wir haben auch hier wieder das Problem, dass es kaum Ansatzpunkte gibt. Bis auf eine Fußspur hat der Täter nichts am Tatort zurückgelassen und weder Bärbel Zander noch ihr Ehemann können den Angreifer näher beschreiben. Nur an die dunkle Kapuze des Mannes können sich die beiden erinnern. Also es ist ja sehr dunkel gewesen zu diesem Zeitpunkt. Man steht unter Schock. Die wissen halt wirklich nur, das war ein fremder Mann und der hat einen Kapuzenpulli getragen. Also tappt die Polizei auch dieses Mal zunächst wieder im Dunkeln. Mittlerweile hat es sich bei den Menschen in Kehl rumgesprochen, dass in der Stadt ein Phantom umgeht, das Frauen angreift und versucht, sie umzubringen. Auch Gisela Doldinger hat von den gruseligen Taten gehört. Schon nach dem Mord an Hatice Cavusch hat sie sich unwohl dabei gefühlt, nachts allein aus dem Haus zu gehen. Doch was soll sie machen? Als Zeitungsausträgerin muss sie im Dunkeln arbeiten, damit auch die Frühaufsteher morgens pünktlich ihre Tageszeitung bekommen, so auch am 4. Dezember. Als die 66-Jährige mit den kurzen Haaren und der großen Brille gegen 2 Uhr an der zentralen Abholstelle ankommt, bekommt sie zusätzlich zu den gewöhnlichen Zeitungen noch einen dicken Stapel Müllabfuhrkalender in die Hand gedrückt. Das gibt's, glaube ich, heute gar nicht mehr, ne? Kannst du dich noch an die erinnern, auf diesem Umweltpapier, dieses graue Papier?
Gibt es noch?
Ja?
Ich weiß nicht, ob es die noch als Kalender gibt, aber es gibt auf jeden Fall noch so Pläne.
Ja, nee, das war wirklich so ein Kalender mit Monatsweise. Den hatten wir früher mal zu Hause.
Ich hab doch auch mal in Fair gewohnt.
So, in Fair gab es das jedenfalls. Ja, genau, diese Öko-Dinger und die wurden halt mitverteilt. Ist für die, die das verteilen dürfen, müssen, sollen, natürlich nicht so das Allerdolste, noch mehr mitzunehmen. Deswegen sagt Gisela auch zu einer Kollegin, na toll, draußen ist es kalt und regnerisch und dann bekommt sie auch noch extra Arbeit aufgedrückt. Seufzend schwingt sie sich auf ihr Rad und beginnt ihre Runde. Als sie gegen 3 Uhr in der Friedhofstraße in der Kehler Innenstadt gerade von Briefkasten zu Briefkasten geht, spürt sie plötzlich, wie ihr von hinten jemand eine Hand auf den Mund legt. Reflexartig beißt Gisela Doldinger zu, doch sie hat keine Chance. Insgesamt 16 Mal sticht der Angreifer auf sie ein und die 66-Jährige bricht blutüberströmt zusammen. Wenig später wundert sich ihre Kollegin Sabine, die gerade auf dem Nachhauseweg an den Häusern vorbeifährt, die eigentlich in Giselas Verteilgebiet liegen. Obwohl Sabine Gisela noch vor wenigen Stunden bei der Verteilstation gesehen hat, sind die Briefkästen auf ihrer Route leer. Und das, obwohl Gisela doch sonst immer so zuverlässig ist. Und natürlich hat auch Sabine schon von den Angriffen auf Frauen in Kehl gehört und wird deshalb misstrauisch. Also setzt sich die 54-Jährige auf ihren Roller und fährt die gesamte Route ihrer Kollegin Gisela Doldinger ab. Vor einer Bäckerei entdeckt Sabine dann das Fahrrad ihrer Kollegin, die Fahrradtasche voll mit Zeitungen, mittlerweile alle vom Regen völlig durchnässt. Doch von Gisela keine Spur. Vielleicht ist sie einen Kaffee trinken gegangen, versucht Sabine sich einzureden. Wenig später, um 8 Uhr morgens, will eine Rentnerin gerade zum Brötchen holen, als ihr auf ihrem Hinterhof ein Gegenstand im Gebüsch auffällt. Erst hält die ältere Dame den Gegenstand für Müll, doch als sie näher kommt, sieht sie, dass dort ein Mensch im Gebüsch liegt. Eine Frau. Überall ist Blut. Die Hose der Frau ist heruntergezogen. Sofort versucht die Rentnerin, den Puls der Frau zu fühlen, doch da ist kein Puls mehr. Die Haut der Frau im Gebüsch ist kalt wie Eis, wird sie sich später erinnern.
Heftig. Aber jetzt hat er ja die Tatwaffe gewechselt, oder? Und zwar das die Eisenstange, jetzt hat er zugestochen.
Richtig, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass Zeitungsausträger und Zeitungsausträgerinnen sowieso so ein Job ist, wo du dir ein bisschen Gedanken machst, wer dir da um die Uhrzeit entgegenkommt. Weil die Straßen sind ja leer, auch in der größeren Stadt. Wie man weiß, wenn man schon mal um 2 oder 3 Uhr unter der Woche irgendwie mit dem Fahrrad wo rumgefahren ist. Das ist ja eh schon gruselig. Und dann macht die sich schon den Kopf, als sie losfährt. Und dann passiert ihr wirklich was. Das ist ja, ja, richtig schlimm.
Und wird dann ja nicht mal mehr, also dann kommt ja schon die Kollegin und denkt sich, okay, da ist irgendwas passiert. Fährt ja sogar den Weg ab. Und ja, ist schon grausam.
Ja, also einerseits natürlich gut, dass die Kollegin sich Sorgen macht. Sie hätte wahrscheinlich sie auch nicht mehr retten können, da war es ja schon zu spät.
Ja, absolut. Ja.
Also wir haben jetzt 2 Frauen, die ermordet wurden in nicht mal 2 Monaten. Genau, und eine, die schwer verletzt ist.
Ist das jetzt schon Serientäter dann?
Ja, also wir sind hier so an der Grenze von einem Serienmörder, spricht man gemeinhin ab 3 Opfern sozusagen. Und hier haben wir ja 2 Todesopfer und ein 3. Opfer, was lebensgefährlich verletzt wurde und eigentlich ja...
Was einst eigentlich ja ein Opfer gewesen wäre.
Genau, das wäre wahrscheinlich dann das 2. Opfer gewesen von den 3, wenn der Ehemann nicht glücklicherweise dazwischen gegangen wäre. Mhm. Spätestens jetzt gibt es für die Polizei keinen Zweifel mehr daran, dass die Taten zusammenhängen. Die Angst, die in der Stadt schon nach den ersten beiden Taten umgeht, wird endgültig zur Panik. Es war eine Stimmung, die kann man heute gar nicht mehr greifen. Das war zum Schneiden, erinnert sich Kommissar Gerhard Heck. Die Nächte im Winter 1999 sind lang und nebelig und in Kehl traut sich kaum noch jemand vor die Tür. Die Stadt versucht, für mehr Sicherheit zu sorgen oder zumindest das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, indem sie Straßenlaternen die ganze Nacht über brennen lässt und auch die Polizei fährt Zusatzschichten. Doch trotzdem trauen sich viele Kehler in diesen Tagen nachts nur noch bewaffnet aus dem Haus. Viele Arbeitgeber erlauben ihren Mitarbeiterinnen, später zur Arbeit zu kommen, um nicht in der Dunkelheit unterwegs zu sein. Andere Frauen, die zum Beispiel in Kneipen oder Clubs arbeiten, werden nach Hause gefahren. Nachts ist Kehl wie ausgestorben. Und mittlerweile hat der unheimliche Angreifer auch einen Namen. Die Presse hat ihn das Phantom von Kehl getauft und der Name ist bald in aller Munde. Mit der Angst kommt auch das Misstrauen in die kleine Stadt. Nachbarn beschuldigen sich gegenseitig, hinter den Angriffen zu stecken. Unbeliebte Verwandte werden bei der Polizei angeschwärzt. Natürlich steigert das auch den Druck auf die Ermittler, endlich Ergebnisse zu präsentieren. Man denkt, hoffentlich machen wir keinen Fehler, hoffentlich übersehen wir nichts, sagt Kommissar Heck über diese Zeit. Inzwischen besteht die Soko-Kinzig-Allee aus 60 Beamten. Zu den Zeiten, in denen das Phantom bisher zugeschlagen hat, fahren Zivilbeamte umher und halten Ausschau nach verdächtigen Personen. Es wird alles kontrolliert, was auch nur entfernt in die Richtung geht, erinnert sich Soko-Leiter Gerhard Heck. Und inzwischen gibt es einen Hoffnungsschimmer. An der Leiche von Gisela Doldinger hat die Spurensicherung die DNA einer unbekannten Person gefunden. Um herauszufinden, zu welcher Person sie gehören könnte, fordern die Ermittler alle Männer eines bestimmten Alters aus Kehl auf, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Insgesamt 3.700 Männer kommen der Aufforderung nach, doch ein Treffer ist nicht dabei. Also beschließen die Ermittler der Soko, einen Fallanalytiker hinzuzuziehen. Etwas, das zu diesem Zeitpunkt noch relativ selten gemacht wird in Deutschland. Also wenn man sich so Netflix oder so anguckt, hat man das Gefühl, dass es ganz viele Profiler gibt. Aber das ist in Deutschland so Ende der 90er Jahre noch nicht so verbreitet. Andreas Tröster, damals 40 Jahre alt, ist einer der ersten Fallanalytiker Deutschlands und hat sein Handwerk in Kanada und beim amerikanischen FBI gelernt. Er soll herausfinden, ob die 3 Angriffe auf Hatice Çavuş, Bärbel Zander und Gisela Doldinger vom selben Täter verübt wurden. Denn neben den Gemeinsamkeiten der Fälle, wie der Tatzeit am frühen Morgen und das Angreifen der Opfer von hinten, gibt es auch viele Unterschiede. Die 3 Frauen sind alle unterschiedlich alt und haben auch äußerlich keine Ähnlichkeit. Bei den ersten beiden Opfern hat der Täter eine Eisenstange als Waffe benutzt, beim letzten Opfer Gisela Doldinger ein Messer. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist zunächst einmal ein Indiz für verschiedene Täter, erklärt der damalige Fallanalytiker Andreas Tröster in einem Interview mit der Stern Crime. Aber wir können ja nicht ausschließen, dass der Täter gelernt hat. Schließlich ist ein Messer wesentlich handlicher als eine Eisenstange. Und nachdem Bärbel Zander den Angriff auf sie überlebt hat, wollte der Täter vielleicht beim nächsten Mal sicher gehen. Ja, also vielleicht ist ganz einfach der Grund für den Wechsel der Tatwaffe, dass ein Messer handlicher und natürlich auch unauffälliger ist als eine Eisenstange. Weil ein Messer kannst du in der Jacke verstecken, so eine Eisenstange, wenn du damit durch die Stadt läufst.
Und ich vermute tatsächlich eher, dass er weiß, dass das damit wahrscheinlich schneller zu Ende bringt.
Ja, so, genau. Also das klingt. Ist eben auch ein möglicher Grund. Besonders interessant ist für den Fallanalytiker aber das, was der Täter mit den Frauen nach der Attacke gemacht hat. Während er beim Angriff mit äußerster Brutalität vorgeht, ist er danach geradezu vorsichtig. Er schleift die Opfer in aller Ruhe vom eigentlichen Tatort weg, also von dem Ort, wo er sie überfallen hat, zieht ihnen Hose und Unterhose aus, berührt sie, aber eine Vergewaltigung findet nicht statt. Andreas Tröster sagt dazu, wer so brutal zuschlägt, von dem würde man erwarten, dass er sich auch danach brutal auslebt. Ist interessant, oder?
Ich finde es ehrlich gesagt gruselig. Was heißt denn, der berührt die? Also, wie konnte man das feststellen? oder kommst du da?
Anhand von der Spurenlage konnte man halt rausfinden, dass ja keine Penetration, also keine Vergewaltigung stattgefunden hat. Also er hat die, ja, es klingt so beschönigend, er hat die begrabbelt, weißt du?
Also schon was Sexuelles oder war das was Fürsorgliches? Also so.
Das ist eben die große Frage. Also es ist halt, er hat jetzt nicht komplett seine sexuellen Triebe an den Opfern ausgelebt, weil er nimmt sich ja die Zeit, die wegzuziehen. Das kann also eigentlich keine Frage der Zeit sein oder keine Frage des Angst vor dem Entdecktwerden. Jetzt zerrt die da weg oder zieht die da weg von den Orten, wo sie überfallen hat, in eine dunkle Ecke, ne, zum Beispiel dieses Gebüsch, wo das letzte Opfer gefunden wurde. Und da wirklich ganz fein säuberlich, also er reißt jetzt nicht die Klamotten weg, sondern zieht es ganz fein säuberlich aus und fasst die Opfer an und dann geht er wieder. Und das ist ja, wenn man sich halt vorher anguckt, wie brutal der zuschlägt oder auch zusticht, ist das ja, ja fast schon ein Gegensatz eigentlich.
Also sehr mysteriös. Es kann ja auch da, also ich meine, wenn er jetzt so schlau ist, zu wissen, dass er die Tatwaffe wechselt, also es kann ja auch zwei Möglichkeiten gibt. Zum einen geht schneller, beziehungsweise der Erfolg wird sich mit größerer Sicherheit erreicht. Aber es kann ja auch sein, um zu verschleiern und vielleicht dafür zu sorgen, dass man in die falsche Richtung ermittelt, weil man denkt, oh, ist ein anderer Täter.
Stimmt.
So, und genau das könnte ja auch ein Ziel sein, irgendwas zu verschleiern, indem er das macht und von irgendwas abzulenken oder eine falsche Fährte zu legen.
Das stimmt. Also Wechsel der Tatwaffe, das stimmt. Das könnte wirklich den Grund haben. Aber dieses Nachtatverhalten ist sehr ähnlich. Und das ist das, was diesen Täter in Anführungsstrichen auszeichnet, wobei Auszeichnung
natürlich positiv gemeint ist. Das verstehe ich auch, aber ich frage mich halt, ob das dann auch schon, also das, was er mit den Opfern danach macht, ob das auch schon in eine Richtung geht, dass er damit irgendeine Fährte legen möchte, die eigentlich gar nicht da ist.
Ach so, meinst du das? Ja, das ist tatsächlich eine der Möglichkeiten, die Ermittler damals so durchgehen. Also vielleicht will der Täter nur den Eindruck erwecken, die Frauen seien Opfer eines Sexualdeliktes und eigentlich geht es um was ganz anderes. Oder er hat andere Gründe für sein Vorgehen und dafür, dass er sich so viel Zeit lässt. Für Fallanalytiker Tröster ist dieses Zeitlassen ein Indiz dafür, dass das Phantom sich in der Gegend gut auskennt und notfalls genau weiß, wie er schnell vom Tatort flüchten kann. Ist auch eigentlich erstmal logisch, ne? Aber du kannst dir nur Zeit lassen, wenn du weißt, ich komme hier sicher und schnell weg. Und das kannst du nur, wenn du weißt, wo du hinlaufen kannst. Für ihn handelt es sich bei dem Täter um einen Einzelgänger aus der Gegend von Kehl mit wenig ausgebauten sozialen Fähigkeiten. Und dann kommt durch einen Zufall doch noch Bewegung in die Ermittlung. Nur wenige Tage nach dem Mord an Gisela Doldinger meldet sich eine junge Frau bei der Polizei. Sie hat um den Tatzeitpunkt herum einen Mann gesehen, der sich hinter der Bäckerei an der Friedhofstraße versteckt hat. Also ganz in der Nähe von der Stelle, an der Gisela Doldinger ermordet wurde. Als dort ein Lieferwagen anhält, soll der Mann geflüchtet sein. Für die auf mittlerweile 100 Beamte angewachsene Soko Kinzig erlädt der erste brauchbare Hinweis auf einen möglichen Täter. Mit Hilfe der Zeugin lassen die Beamten ein Phantombild anfertigen. Der Mann, der darauf zu sehen ist, hat weiße Haut, einen dicken, dunklen Schnurrbart und buschige Augenbrauen. Das Bild lässt die Polizei in allen Zeitungen abdrucken. Vielleicht kann das Phantom von Kehl so endlich gefunden werden. Aber leider ist das Gegenteil der Fall, denn der Mann auf dem Bild scheint so ziemlich vielen Menschen ähnlich zu sehen. Mehr als 100 Hinweise zu verschiedenen Personen gehen zu dem Phantombild ein, doch keiner von ihnen ist der Täter. Und so bleibt der Mörder von Kehl weiter ein Phantom. Und dieses Phantom verschwindet plötzlich so schnell wieder, wie es aufgetaucht ist. Die nächsten Monate bleibt es ruhig. Der Winter und damit die langen Nächte gehen vorüber, ohne dass es weitere Angriffe in Kehl oder der Umgebung gibt. Bis zum Abend des 16. Mai 2000. Ursula Berkowitz ist mit ihrem Fahrrad in La Vincenot im französischen Elsass unterwegs, knapp 15 Kilometer von Kehl entfernt. Die 45-Jährige ist Professorin an der Robert-Schumann-Universität in Straßburg und mit einer Freundin verabredet. Als sie gegen 21 Uhr auf ihrem Mountainbike durch ein Waldstück fährt, wird sie von einem fremden Mann angehalten. Ohne Vorwarnung schlägt ihr der Fremde auf den Hals und zerrt sie von ihrem Fahrrad tiefer in den Wald. Erst 24 Stunden später wird ihre Leiche gefunden. Die 45-Jährige wurde durch einen Schnitt am Hals getötet. Außerdem hat sie insgesamt 12 Messerstiche in Oberkörper, Armen und Beinen. Ihr Fahrrad hat der Mörder auf einer nahegelegenen Mülldeponie entsorgt. Auch Ursula Berkowitz wurden die Leggings und die Unterwäsche heruntergezogen. Als die französische Polizei ihre deutschen Kollegen informiert, sagt Fallanalytiker Andreas Tröster sofort, Leute, wir suchen denselben. Das Phantom von Kehl hat erneut zugeschlagen, ein halbes Jahr nach dem letzten Mord an Gisela Doldinger. Und dieses Mal gibt es endlich Zeugen, die einen Mann gesehen haben wollen, der sich öfter in der Gegend um den Tatort aufgehalten hat und der ihnen verdächtig vorgekommen ist. Einmal soll der Mann sogar eine Frau bedroht und sich anschließend im Gebüsch versteckt haben. Die Beschreibungen der Zeugen stimmen überein. Der Mann ist schwarz, trägt einen Jogginganzug, hat lockiges Haar und einen Oberlippen- und Kinnbart. Also, kurz gesagt, der Verdächtige sieht überhaupt nicht so aus wie auf dem Phantombild. Ich packe das mal bei Instagram rein, damit ihr das selbst vergleichen könnt. Also weiter können Beschreibungen eigentlich nicht auseinandergehen wie bei den beiden. Durch Befragungen finden die französischen Ermittler in Straßburg nach einiger Zeit einen Mann, auf den die Beschreibung der Zeugen passt. Jacques Plumin ist damals 26 Jahre alt, Ex-Soldat aus dem französischen Überseedepartement Guadeloupe und arbeitet mittlerweile als Wachmann bei einem Supermarkt. Und als die französische Polizei den Mann näher überprüft, stellen sie fest, dass Plumin kein unbeschriebenes Blatt ist. Im Mai 1999 wird im Dörfchen Plobsheim südlich von Straßburg in einer Garage die Leiche einer 23-jährigen Prostituierten gefunden. Einer der Verdächtigen damals ist Jacques Plumin, der zu diesem Zeitpunkt als Soldat in der Nähe des Tatortes stationiert ist. Allerdings können die Ermittler ihm damals nichts nachweisen. Keine zwei Monate später dann der zweite Vorfall. Im Juli 99 greift Plumin vor einem Nachtclub eine Frau mit einem Säbel an und verletzt sie schwer. Dafür wird er zu einem Jahr Haft verurteilt, in zweiter Instanz aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Und zwar am 7. Oktober 1999. Das ist genau 4 Tage vor dem ersten Mord des Phantoms von Kehl an Hatice Çavuş. Natürlich informieren die französischen Ermittler ihre deutschen Kollegen über den Verdächtigen. Als die Soko Kinzig-Allee sich die Akten anschaut, schrecken sie hoch. Der Name Jacques Plumin ist auch in ihren Ermittlungen schon aufgetaucht. Laut Unterlagen gehört er zum großen Kreis potenzieller Verdächtiger, die sich in Kehl mindestens einmal in Tatortnähe aufgehalten haben. Also sie haben ja damals alle kontrolliert, die da in der Stadt nachts unterwegs waren, haben sich die Namen aufgeschrieben, aber das natürlich reicht nicht, um jemandem die Tat nachzuweisen, aber da war da so, aha, der war hier auch schon unterwegs. Und Jacques Plumin gehört auch zu den Männern, die eine freiwillige Speichelprobe abgegeben haben, allerdings ohne Übereinstimmung.
Das ist natürlich komisch.
Naja, also die DNA-Spur, die gefunden wurde, ja, muss ja nicht zwangsmäßig vom Täter stammen. Aber er ist halt schon mal aufgetaucht und ist halt
aber spannend, dass wenn das war, er sich anscheinend so sicher war, dass man nichts von ihm findet, dass er sich dann tatsächlich hat diese Probe abnehmen lassen. Reicht das für eine Festnahme?
Nein, das reicht natürlich nicht. Aber nochmal ganz kurz zu diesen DNA-Proben. Das hatten wir ja schon in anderen Fällen, ne? Wenn die Polizei dich anschreibt und sagt, hallo, wir hätten gerne eine freiwillige Probe von Ihnen, wenn du es dann nicht machst.
Ja, machst du dich auch verdächtig, ja. Wobei man jetzt ja auch dazu sagen muss, sie haben ja alle angeschrieben.
Ja, alle, die in dem entsprechenden Alter waren, genau. Also ja, das stimmt. Also das kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Das ist auf jeden Fall zumindest seltsam, dass er da, ne, freiwillig die Probe abgegeben hat. Aber das alleine ist natürlich kein Beweis, ja. Also die Ermittler haben eigentlich nichts Wirkliches in der Hand, das Plumin mit den Morden von Kehl in Verbindung bringt. Also bleibt der 26-Jährige auf freiem Fuß, obwohl die Ermittler überzeugt sind, dass er der Mörder von Hatice Çavuş und Gisela Doldinger sein muss. Mehr als ein halbes Jahr passiert nichts bis zum 19. Januar 2001. An diesem Tag wird die Polizei in Straßburg zum Parkplatz des örtlichen Auchan-Supermarktes gerufen. Dort sind zwei Männer in einen Streit geraten, bis einer der beiden aus seinem Wagen aussteigt und das Auto des anderen mit einem Samurai-Schwert angreift. Dabei schlägt er mit so großer Wucht auf die Scheiben des anderen Wagens ein, dass diese zerplatzen und der andere Fahrer in Panik versucht, wegzurennen. Doch der Angreifer lässt nicht locker, rennt dem Flüchtenden hinterher und durchbohrt ihn mit seinem Katana. Also unvorstellbar, ein völlig irrer Gewaltausbruch, erinnert sich Ermittler Gerhard Heck. Der angegriffene Fahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus und muss dort operiert werden. Und er kennt den Namen seines Angreifers. Die beiden arbeiten nämlich als Wachmänner bei dem Supermarkt. Jacques Plumin ist der Angreifer. Und es ist ja noch irrer, dass der so ausrastet, bei jemandem, der ihn identifizieren kann.
Der hat einen Säbel, führt er mit sich.
Ein Samurai-Schwert, ja.
Ein Samurai-Schwert führt er mit sich in seinem Auto.
Richtig. Ja, 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 genau. Das ist genau das passende Geräusch dazu. Kurze Zeit später wird der 26-Jährige festgenommen. Plümmer behauptet zwar, er wäre von dem anderen Autofahrer angegriffen worden und habe sich nur verteidigen wollen, deswegen auch das Samurai-Schwert im
Auto. Dass er aus dem Auto geholt hat, dass er nicht bei sich trug und sich dann verteidigt hat, sondern er hat bewusst gesagt, ich gehe jetzt zu meinem Auto und hole ein Samurai-Schwert.
Ja, also so ganz passt das alles nicht, weil das Ganze ist ja eben nicht nachts irgendwo im Dunkeln passiert im Wald, sondern tagsüber auf einem Supermarktparkplatz und dementsprechend gibt es natürlich ganz viele Zeugen, die alle sagen, nee, nee, das war nicht so. Der Jacques Plümmer war ganz eindeutig der Aggressor und der Angreifer. Er kommt in Untersuchungshaft. Als die deutschen Ermittler von der Festnahme hören, sind sie wie elektrisiert. Die sinnlose, exklusive Gewalt Plümmers erinnert sie an die Morde in Kehl. Doch Plümmer bestreitet weiterhin, irgendetwas mit den Morden zu tun zu haben. Also befragen die Ermittler Plümmer zu seiner Vergangenheit und versuchen halt so irgendwie Hinweise zu bekommen und sie werden fündig. Jacques Plümmer wird am 14. August 1973 in Guadeloupe, einem französischen Überseedepartement in der Karibik, geboren. Er ist das vierte von sechs Kindern, alle von unterschiedlichen Vätern. Sein Vater, ein Zeuge Jehovas, spielt im Leben des jungen Jacques keine Rolle. Seine Mutter erzieht ihre sechs Kinder mit harter Hand. Plümmer erzählt den Ermittlern, seine Mutter habe ihn regelmäßig mit dem Gürtel oder dem Besenstiel verprügelt. Mit 13 wird Jacques Plümmer laut seiner Aussage von seinem Cousin sexuell missbraucht. Bis er 16 ist, erlaubt ihm seine Mutter nicht, die Wohnung allein zu verlassen. Ob diese Geschichten wirklich stimmen, lässt sich nicht kontrollieren. An anderen Stellen nimmt er es mit der Wahrheit nämlich nicht so genau. Und wir wissen das halt alles nur von ihm. Im Alter von 16, also als seine Mutter ihn dann endlich rauslässt, verlässt Jacques Plümmer seine Familie, zieht von Guadeloupe auf das französische Festland und bricht den Kontakt zu seiner Mutter komplett ab. Und andersrum übrigens genauso. Seine Mutter verbietet ihm sogar, jemals zu ihr nach Guadeloupe zurückzukehren. Einer der Ermittler fliegt 2001 sogar dorthin, um mit Plümmers Mutter zu sprechen, die kein gutes Haar an ihrem Sohn lässt. Könnte dieses gestörte Mutter-Sohn-Verhältnis vielleicht der Grund für Plümmers Morde und die Aggression gegen Frauen im Allgemeinen sein? Die Ermittler konfrontieren ihn mit dieser Theorie, dass das Verhältnis zu seiner Mutter möglicherweise etwas mit den Taten zu tun haben könnte. Und tatsächlich beginnt Jacques Plümmer plötzlich zu reden. Am 19. Juni 2001 gesteht er die Morde an Ursula Berkowitz und Gisela Doldinger sowie den Angriff auf Bärbel Zander. Diese habe er jedoch nie töten wollen. Er habe die 39-Jährige spontan angegriffen, nachdem die ihn beim Stehlen von Fahrradreifen erwischt habe. Seltsam ist nur, dass Zander sich an diesen Diebstahl nicht erinnern kann. Auch auf die Frage, warum er denn bei seinem angeblich geplanten Diebstahl von Fahrradreifen eine Eisenstange dabei hat, kann Jacques Plümmer nicht beantworten. Für den Mord an der Uniprofessorin Ursula Berkowitz hat er ebenfalls eine Erklärung. Er habe sie im Wald auf ihrem Fahrrad angehalten, weil er sie für eine Verwandte gehalten hatte. Als er sie daraufhin angesprochen habe, habe sie entgegnet, es gebe keine, jetzt kommt halt eine Beleidigung, keine Endpunkt in ihrer Verwandtschaft. Daraufhin habe er rot gesehen und auf die Frau eingeschlagen, bis sie ohnmächtig wurde. Ganz kurzer Einschub an der Stelle. Ursula Berkowitz ist an einem Schnitt durch die Kehle gestorben. Ne? Also das mit, ich habe nur auf sie eingeschlagen und ich wollte sie nicht töten, passt nicht so ganz. Es sei denn, da ist dann später noch einer vorbeigegangen und hat dann mit dem Messer noch weiter. Also ne, der baut sich das alles irgendwie so passend zurecht. Außerdem gibt Plümmer zu, Ursula Berkowitz und Gisela Doldinger die Hosen heruntergezogen zu haben, um eine Vergewaltigung vorzutäuschen. Also das, was du eben schon vermutet hast. Was er sich davon erhofft hat, bleibt offen. Während der Geständnisse stammelt Plümmer immer wieder vor sich hin. Pardon, Mama, also sorry, Mama. Was auch mega creepy irgendwie ist, ne? Also wenn man bedenkt, wie das Verhältnis zu seiner Mutter war und so und überhaupt. Nach seinem Geständnis sagt der 26-Jährige, ich habe ihnen alles gesagt, weil ich das alles nicht mehr auf meinem Gewissen haben will. Bei den Ermittlern in Frankreich und Deutschland macht sich Erleichterung breit. Sie haben das Phantom endlich gestoppt. Kommissar Gerhard Heck beschreibt den Moment so, es war unglaublich, was da für eine Last von uns gefallen ist. Wir konnten es gar nicht glauben, dass es doch geklappt hat.
Aber bei dem stimmt doch irgendwas nicht.
Mhm.
nee, es passt für mich alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber den Mord an der Hatice hat er nicht gestanden.
Genau. Also nicht nur, er hat ihn nicht gestanden, er streitet ihn vehement ab. Plumeur will die Altenpflegerin noch nie in seinem Leben getroffen, geschweige denn attackiert haben. Er gibt der Polizei sogar ein Alibi für den Zeitraum um Czavos Mord. Plumeur behauptet, er habe das gesamte Tatwochenende bei einer Freundin in Montbéliard, 180 Kilometer von Kehl entfernt, verbracht. Erst am Montag, den 11. Oktober, sei er um 4.30 Uhr morgens zu seiner Kaserne in Straßburg aufgebrochen. Also ungefähr um die Zeit, als Hatice Czavos getötet wurde. Er habe also gar nicht am Tatort sein können. Um das zu beweisen, ruft er bei der Freundin an. Die kann sich allerdings nicht daran erinnern, dass Plumeur das ganze Wochenende bei ihr gewesen sein soll. Erst einige Tage später ändert sie ihre Aussage dahin, dass Plumeur doch bei ihr war. Bei einer anderen Vernehmung sagt Plumeur dann auf einmal aus, er sei an dem besagten Wochenende doch in Straßburg und nicht in Montbéliard gewesen. Jedoch sei er bis Sonntag früh im Club feiern gewesen und dann direkt in die Kaserne, wo er bis Montag geschlafen habe. Ob ich die Kaserne verlassen habe, weiß ich nicht, gibt er zu Protokoll. Es käme öfter mal vor, dass er sich nicht mehr erinnere, was er am Vorabend gemacht habe. Und das wird nicht der einzige Widerspruch in seinen Aussagen bleiben, kann ich schon mal verraten. Schon kurz danach widerruft er seine Geständnisse zu den anderen Taten. Jacques Plumeur behauptet, die Polizei habe ihn unter Drogen gesetzt und damit sein Geständnis erzwungen. Ein anderes Mal sagt er aus, er habe sich durch seine Geständnisse nur wichtig machen wollen.
Ich gebe zu, ich hätte jetzt gerade vermutet nicht, dass die Polizei ihn unter Drogen gesetzt hat, sondern ob er vielleicht tatsächlich irgendein Problem hat mit Alkohol oder Drogen, weil er ja überhaupt, also so richtig auf der Spur ist er ja nicht, ne?
Ja, wobei es ja schwierig ist, wenn man in U-Haft sitzt, an Alkohol und Drogen ranzukommen. Aber du meinst jetzt sozusagen die Gedächtnisschwierigkeiten.
Das kann einem ja nur noch das Gehirn verballern. Ne? Also nichtsdestotrotz, ich finde es, also die Ermittler tun mir leid. Ja. Weil daraus lässt sich ja nicht wirklich was konstruieren, auch für eine Gerichtsverhandlung. Ne?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil darüber haben wir ja schon eben gesprochen. Die haben halt kaum Spuren, die ihn direkt damit in Verbindung bringen. Also es steht und fällt sozusagen alles mit seinem Geständnis. Und wenn er das Geständnis dauernd widerruft und dann doch wieder was anderes behauptet, dann bleibt nicht mehr so viel über.
Also ich muss jetzt auch zugeben, ich bezweifle zwar, dass es Taktik ist, aber in gewisser Weise hilft es ihm ja dann fast schon, weil er so viel erzählt, dass man am Ende wahrscheinlich nichts mehr glauben kann.
Ja, das trifft auch auf den Prozess zu. Der startet am 18. Mai 2005. Das Geschworenengericht in Straßburg hat ihn angeklagt wegen dreifachen Mordes und eines versuchten Mordes. Anderthalb Jahre zuvor, am 24. September 2003, wurde Plumeur bereits wegen versuchten Mordes an seinem Kollegen, das war ja der, den er mit dem Samurai-Schwert angegriffen hat, für schuldig befunden und zu 12 Jahren Haft verurteilt. Als der Angeklagte den Gerichtssaal betritt, trägt er ein blaugraues Sakko und darunter ein weißes Hemd. Auf seiner Nase sitzt eine große Brille mit Metallgestell. Sein Haar ist wie immer kurz. Die letzten Jahre hatte er wenig Kontakt zu anderen Menschen. Jacques Plumeur, der immer wieder von Mithäftlingen bedroht wird, sitzt seit seiner Festnahme 2001 in Isolationshaft, also zu dem Zeitpunkt schon mehr als 2 Jahre. Nur eine Stunde am Tag kann er raus aus seiner Zelle. Sein Opfer Bärbel Zander und Peter Doldinger, der Sohn der getöteten Zeitungsausträgerin Gisela Doldinger, treten bei dem Prozess als Nebenkläger auf. Beide treibt noch immer die Frage nach dem Warum um. Da der Prozess auf Französisch geführt wird, wird den beiden ein Übersetzer zur Seite gestellt. Früh im Gerichtsprozess kommen Verwandte, Freunde und ehemalige Partnerinnen des Angeklagten zu Wort, die über ihre Erfahrungen mit dem Menschen Jacques Plumeur berichten. Erstmals wird der Öffentlichkeit nun ein Bild gezeigt, das aus dem Phantom von Kehl einen Menschen macht.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe ja eben schon erzählt, dass Jacques Plumeur mit 16, also im Jahr 1989, seine Heimat Guadeloupe verlässt. In Straßburg fängt er eine Ausbildung als Koch an. Nur ein Jahr später tritt er seinen Militärdienst an, wo er dann auch als Militärkoch arbeitet. Die Anerkennung und der Familienersatz, den er in der Armee findet, gefallen dem jungen Mann und somit bleibt er auch über seine Wehrpflicht hinaus beim Militär. 1994 wird er nach Sarajevo geschickt, wo er Landminen entschärfen soll. Als er nach Frankreich zurückkehrt, erzählt er Bekannten von traumatischen Erlebnissen. Ein Freund von ihm sei vor seinen Augen erschossen worden. Eine Geschichte, die sich schnell als Lüge entpuppt. Dennoch, Plumin verlässt die Armee am Ende und fängt als Security-Mitarbeiter an. Doch auch dort wird er nicht glücklich und erlebt laut eigener Aussage immer wieder rassistische Diskriminierung. Am wohlsten fühlt sich Jacques beim Sport. Ob Taekwondo oder Leichtathletik, hier ist er Teil einer Gruppe. Vermutlich auch auf dieser Suche nach Zugehörigkeit heraus fängt Plumin nur wenige Jahre nach seinem Austritt wieder beim Militär an. Also er geht da raus und dann geht er wieder zurück. Doch schon bald wird er unehrenhaft entlassen, weil er eine Kreditkarte geklaut hat. Also das ist das erste Mal, dass er so mit Straftaten wirklich auftaucht. Während all dieser Zeit lebt er in der Gegend um Straßburg. Schon während seines ersten Aufenthaltes in der 300.000 Einwohnerstadt Ende der 80er hat er seine Liebe zum Nachtleben entdeckt. Jacques Plumin geht in Straßburg und in der deutschen Nachbarstadt Kehl regelmäßig aus und kommt teilweise erst frühmorgens in die Kaserne zurück. Dabei sucht er auch den Kontakt zu Frauen und Frauen den Kontakt zu ihm. Er brauchte nur zu schauen und die Frauen lagen ihm zu Füßen, erinnert sich ein ehemaliger Bekannter. Plumin ist eloquent und zuvorkommend. Quasi ständig befindet er sich in Beziehungen jedweder Art. Teilweise hat er mehrere Sexpartnerinnen gleichzeitig. Auch in einem Kehler Swingerclub ist der junge Mann Stammgast. Neben kurzen Affären hat Plumin aber auch immer wieder längere, feste Beziehungen, aus denen auch zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen hervorgehen. Viele seiner Ex-Partnerinnen beschreiben ihn als durchaus liebenswürdigen Menschen. Doch der junge Mann besitzt auch eine dunkle Seite, der er sogar einen eigenen Namen gibt. Seine ruhige und angenehme Charakterseite, das ist er selbst, das ist Jacques. Wenn etwas mal nicht so läuft, wie er sich vorstellt, übernimmt seine andere dunkle Seite, die er selbst Maiv getauft hat. Als Maiv rastet er komplett aus und wird dabei auch immer wieder gewalttätig, bedroht seine Freundin mit einem Messer oder einer Pistole. So auch, als zum Beispiel einmal seine schwangere Freundin herausfindet, dass Plumin sie betrügt und sich deshalb von ihm trennen will. Da hat er mich gepackt, mir eine Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, ich könne von Glück sprechen, dass ich schwanger bin, sonst würde er mich umbringen, sagt sie vor Gericht aus. Ein anderes Mal ist eine seiner Prügelattacken so heftig, dass ich seine damalige Freundin totstellen muss, damit er von ihr ablässt. Also diese explosive Gewalt, haben wir es glaube ich eben genannt, die zieht sich da schon durch. Also es braucht nur eine Kleinigkeit und dann rastet er komplett aus.
Ich verstehe halt nicht, wo es herkommt.
Ja.
Weil man weiß im Endeffekt nicht, ob irgendwas passiert ist, sondern das sind im Zweifel alles Lügenmärchen.
Von dem, was er erzählt hat.
Seine Kindheit wurde von ihm bestätigt.
Genau.
Dass diese traumatischen Erlebnisse bei dem Militär wurden nicht bestätigt.
Ja, beziehungsweise die wurden sogar widerlegt. Ne? Also, dass er behauptet hat, dass da sein Kumpel ermordet wurde, das stimmt nicht.
Gut, dass man jetzt wendet. Aber er war in Sarajevo, ne?
Das stimmt, ja. Er war in Sarajevo,
gut,
ja.
Das,
da und dass das mit seiner Mutter ein schlechtes Verhältnis war, das hat ja die Mutter auch bestätigt. Aber zumindest dieser Missbrauch durch den Cousin in jungen Jahren, auch das lässt sich halt nicht verifizieren. Das sind alles Geschichten, die er erzählt.
Es scheint ihm auf jeden Fall sehr leicht zu lügen.
Ja.
Und er scheint halt eine ziemlich kurze Zündschnur zu haben.
Ja.
Was sagt er denn jetzt vor Gericht zu den Morden?
Das ist sehr interessant, denn am ersten Prozesstag gesteht Jacques Plumin dann plötzlich doch wieder die Morde an Gisela Doldinger und Ursula Berkowitz und den Angriff auf Bärbel Zander. Ich erkenne die Anschuldigung voll und ganz an, gibt er zu Protokoll. Damit erneuert er praktisch sein Geständnis aus 2001, das er ja zwischendurch zurückgezogen hatte. Als der Vorsitzende Richter ihn fragt, woher dieser plötzliche Sinneswandel kommt, antwortet Plumin leise, ich konnte mich selbst akzeptieren und akzeptieren, dass ich schuldig bin an dem, was ich getan habe. Grund für diese Erkenntnis sei die psychologische Behandlung im Gefängnis gewesen. Dass er die Taten geplant hatte, bestreitet Jacques Plumin jedoch nach wie vor. Stattdessen schildert er die Geschehnisse aus seiner Perspektive. Bärbel Zander sei ein Zufallsopfer gewesen. Er habe sie vor allem angegriffen, weil sie ihn an seine Mutter erinnert habe. Von seinem angeblichen Fahrradreifendiebstahl ist also plötzlich keine Rede mehr. Jetzt hat er schon die zweite seltsame Erklärung für den Überfall. Und wieder beteuert Plumin, er habe Bärbel Zander nie töten wollen. Er hätte auch aufgehört, wenn er nicht durch Zanders Mann unterbrochen worden wäre. Klar. Ich wollte gerade sagen, das halte ich für wenig glaubwürdig.
Naja, vor allem hat er ja selbst schon gesagt, dass wenn seine andere Seite zum Vorschein kommt, dass es dann eh keinen Stopp gibt.
Naja, und er hat davor und danach eine Frau ohne zu zögern umgebracht. Also das wollen wir jetzt einfach mal nicht glauben. Während der Aussage des Angeklagten bricht Bärbel Zander im Gerichtssaal mehrfach in Tränen aus. Im Zeugenstand schildert die inzwischen 44-jährige Frau die Folgen, die die Tat auf ihr Leben hatte. Ein Jahr lang sei sie nach der Attacke nicht arbeitsfähig gewesen und auch jetzt, 5 Jahre später, kann sie ihr Haus abends nicht alleine verlassen. Zu groß ist das Trauma. Ihr ganzes Leben habe sie neu sortieren müssen. Einmal richtet sie das Wort an ihren Angreifer. Ich möchte Herrn Plümmer etwas fragen, ob er sich vorstellen kann, dass 2 Kinder ohne ihre Mutter aufwachsen. Und warum er das getan hat. Eine Antwort bekommt sie nicht. Auch Peter Doldinger, dem 51-jährigen Sohn der ermordeten Gisela Doldinger, macht der Prozess zu schaffen. Ich hoffe, dass alles besser wird, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Wichtig ist für mich zu erfahren, warum meine Mutter getötet wurde. Bis jetzt habe ich keine Antwort erhalten, sagt er kurz nach Prozessbeginn. Besonders tragisch für ihn, nur 1 Jahr nach dem Mord an seiner Mutter wird auch Peter Doldingers Vater Opfer eines Gewaltverbrechens und stirbt. Danach verkauft er das Haus seiner Eltern in Kehl und sagt, ich muss jetzt wieder neu anfangen. Im Gerichtssaal muss Doldinger jetzt hören, wie der Angeklagte über den Mord an seiner Mutter Gisela spricht. Kühl beschreibt Jacques Plümmer, wie er sich am Morgen des 23. November 1999 in Kehl mit seinem Auto verfahren haben will. Er habe mehrere Menschen auf Französisch nach dem Weg gefragt, darunter auch Gisela Doldinger. Diese habe dann laut losgeschrien und sei durch nichts mehr zu beruhigen gewesen. Erst dann habe er ihr seine Hand auf den Mund gelegt und mit dem Messer zugestochen. Geplant sei dies, wie bei Bärbel Zander, nicht gewesen. Es sei im Affekt passiert, erklärt Jacques Plümmer. Den Mord an Ursula Berkowitz beschreibt er vor Gericht so. Am Abend des 16. Mai 2000 wollte sich Plümmer, laut seiner Aussage, in Straßburg mit einer seiner Affären treffen. Diese habe jedoch keine Zeit für ihn gehabt. Frustriert habe er dann zu Hause Alkohol getrunken und eine Ecstasy-Pille eingeworfen. Kann man natürlich immer gut behaupten, weil das eventuell schuldmindernd gewertet wird und man ja nach all den Jahren noch nicht mehr feststellen kann, ob er wirklich Ecstasy und Alkohol konsumiert hat. Ne? Also
auch nicht dumm.
Auch nicht ganz dumm, genau. Dann habe er stattdessen zu einem Nudistentreffen fahren wollen. Es wird ein bisschen absurd. Also ich kann durchaus verstehen, dass du dich jetzt gerade vom Mikro wegbewegen musstest. Willst du wieder hochkommen? Ralf hat gerade einen hochroten Kopf, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ja, der Typ ist schon eine Marke, ne?
Ja, also die Geschichte ist wirklich wahnsinnig absurd. Also er wollte eigentlich zu diesem Nudistentreff. Auf dem Weg dorthin will er im Wald zufällig Ursula Berkowitz getroffen haben. Im Streit will er dann schließlich zugestochen und sie schnell weggezogen haben, als Passanten sich nähern. Dass er ihr zusätzlich die Kehle durchgeschnitten hat, lässt er aus. Das hatten wir ja eben schon, ne? Ich habe nur ein bisschen auf sie eingeschlagen und so. Also auch das passt nicht zum Tathergang. Dafür gibt Jacques Plümmer immerhin zu, dass die Professorin ihn nie rassistisch beleidigt hat, wie er es noch in den polizeilichen Vernehmungen behauptet hatte. Ein Punkt, der ihren Hinterbliebenen besonders wichtig war. Was ich auch verstehe, weil die haben jetzt ihre Mutter, Schwester, Tante, wie auch immer verloren. Und dann wird die noch im Nachhinein von ihrem Mörder ja durch den Dreck gezogen, muss man ja wirklich sagen. In allen 3 Fällen sei es jedoch nicht er selbst, sondern seine andere böse Persönlichkeit Maiv gewesen, der die Morde begangen hat. Seine gute Seite Jacques müsse nun mit den Konsequenzen leben. Jacques muss die Verantwortung für alles übernehmen, was Maiv getan hat. Es war die Seite des Teufels, vielleicht lag es daran, sagt er vor Gericht.
Also, ich glaube leider, dass der Typ ziemlich schlau ist. Weil am Ende sorgt er ja eigentlich dafür, dass man nichts von dem, was er sagt, auch nur ansatzweise ernst nehmen kann. Und ich vermute mal, entweder weil er einen sehr guten Anwalt hat oder irgendjemanden in seinem Bekanntenkreis, der ihm empfohlen hat, sieh zu, dass du irgendwie auf Unzurechnungsfähigkeit rauskommst.
Ja, er holt ja eigentlich alles raus, was schuldmindernd gewertet werden kann.
Also das heißt, seine komische angebliche zweite Persönlichkeit ist ja wahrscheinlich auch, ich war gar nicht zurechnungsfähig, ich war ja gar nicht ich selbst.
Dann haben wir noch Alkohol und Ecstasy, was er genommen haben will. Alles passiert im Affekt.
Dann stimmt ja keine Aussage mit der anderen überein.
Genau, er wurde erst beleidigt, dann doch. Genau, also ja, und das passt eben auch zu den Zeugen, die ihn eben als relativ eloquent beschrieben haben. Also der kann schon gut den Leuten was erzählen.
Also ich glaube wirklich, der kommt halt aus, und wahrscheinlich ist das wirklich so ein Kindheitsding, der ist aufgewachsen, damit zu lügen, damit er wahrscheinlich keine Schläge kriegt.
Das ja, heißt, der irgendwie muss sich so
aus allem rausreden.
Ja, ja, ja. Also logischerweise sind mit diesen Geständnissen, und ich hoffe, man hört die Anführungsstriche, Geständnissen, weder die Nebenkläger noch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht zufrieden. Dass Plumin die Taten im Affekt begangen hat, glaubt hier niemand. Immer wieder nehmen Staatsanwalt und Richter Plumin in die Mangel. Mit Hilfe medizinischer Gutachter und anderer Experten versuchen sie, ihm die Planung seiner Taten nachzuweisen. Während die Gutachter ihre Analysen vortragen, bleibt Plumin regungslos. Teilweise starrt er stundenlang einfach vor sich hin. Wenn Bilder von den Tatorten oder der Opfer gezeigt werden, schließt er die Augen. Nur selten meldet er sich zu Wort. Wenn er etwas von sich gibt, verwickelt er sich meistens in Widersprüche. Teilweise bestreitet er gar eindeutig belegte Erkenntnisse medizinischer Gutachter. Stattdessen sagt er immer wieder, ich habe alles gesagt, an was ich mich erinnern kann. Für alle Beteiligten ist es ein aufreibender Prozess. Und dann gibt es da noch eine weitere Sache, die ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen. Den Mord an Hatice Çavuş gesteht er nicht und leugnet ihn nach wie vor. Er behauptet, die Altenpfleger habe ich nie getroffen und sagt, wenn ich der Täter wäre, wüsste ich nicht, warum ich die Tat nicht zugeben sollte. Das ist so seine Begründung. Hat er gar nicht so Unrecht.
Ich wollte gerade sagen, schlimmerweise muss ich leider zugeben, dass ich finde, dass da was dran ist, weil warum jetzt nicht?
Das würde jetzt die zu erwartende Strafe wahrscheinlich nicht viel schlimmer machen. Also aus seiner Sicht. Für die Gutachter steht jedoch fest, der Mord an Hatice Çavuş verfolgt exakt das gleiche Muster wie die anderen Morde. Ein anderer Täter kommt nicht in Frage. Doch auch als die Gutachter und der Richter Plumin Widersprüche in seinen Aussagen, wie zum Beispiel das falsche Alibi aufzeigen, bleibt der dabei, mit dem Tod von Çavuş nichts zu tun gehabt zu haben. Generell finde ich das Gutachten in dem Fall wirklich spannend. Jacques Plumin hat ja immer behauptet, er habe zwei Persönlichkeiten. Doch das glaubt ihm der Gutachter nicht. Der Gerichtspsychiater hat keine Zweifel daran, dass Plumin seine Taten zwar triebhaft begangen, aber trotzdem kalt und berechnend geplant hat. Also das, was er wahrscheinlich versucht hat zu erzeugen, dass er irgendwie an Schizophrenie leidet, das
ist hat das dasselbe?
Ich vermute, dass er darauf hinaus wollte. Also das ist
Schizophrenie ist doch Stimmen, oder nicht?
Ja, auch. Ja, also Schizophrenie heißt, dass du vereinfacht gesagt andere Empfindungen von der Wirklichkeit hast als
ja, aber die dir eingeredet
gesunde Menschen.
Werden,
oder? Nee, nicht unbedingt. Also das heißt einfach nur, keine Ahnung, ich sehe, das Sofa ist grau. Ja, ich stelle einfach fest, grau ist eine schöne Farbe, gefällt ja mir. Und du interpretierst das Grau des Sofas zum Beispiel als Botschaft an dich, dass du, was weiß ich, ja, irgendwas
trotzdem
machen sollst.
Aber trotzdem dachte ich immer, dass eine gespaltene Persönlichkeit was anderes ist. Also, dass das damit nicht einhergeht.
Also, so richtig klar wird das ja nicht, aber er versucht so in diese Richtung zu argumentieren. Irgendwie eine böse Seite von ihm habe ihn in diese Richtung drängen wollen. Das wird aber eben von Psychiatern oder Psychologen nicht festgestellt in dem Fall. Das ist ja mal ganz interessant, aber auch wahrscheinlich in dem Fall nicht so überraschend. Ein Grund für den Tod der Frauen kann aber auch der Gutachter nicht herausfinden. Wahrscheinlich weiß Plumin es selbst nicht. Im Gutachten heißt es dazu, dass Plumin nicht weiß, warum er es tut, bedeutet nicht, dass er nicht weiß, dass er es tut. Ihm seien die Opfer völlig gleichgültig. Deshalb sei Plumin sich seiner Schuld selbst nicht bewusst. Gleichzeitig sei der Angeklagte immer auf der Suche nach Anerkennung gewesen. Auch das hast du ja gerade schon richtig festgestellt, auch durch diese ganzen Lügen. Das sei einer der Gründe für seine ständigen Lügengeschichten, die Plumin Freunden und Partnerinnen erzählt, wie eben zum Beispiel die von seinem angeblich erschossenen Kameraden im Krieg. Er hat sich ein Leben zurecht fantasiert, weil er sich selbst und das Leben nicht akzeptiert hat, begründet der Gutachter dieses Verhalten des Angeklagten. Eine Sache steht für den Gerichtspsychiater aber fest, Jacques Plumin ist voll schuldfähig. Und so erwarten die Opfer und die Öffentlichkeit mit Spannung die Entscheidung der Geschworenen in Straßburg. Also alle gehen von einer sehr, sehr hohen Strafe aus. Doch noch vor dem Urteilsspruch gibt es eine Überraschung. Plötzlich gesteht Plumin doch, die Morde vorsätzlich begangen zu haben. So habe er Gisela Doldinger getötet, um Angst und Stress loszuwerden. Im Fall von Ursula Berkowitz habe er zu Hause entschieden, heute jemanden töten zu wollen und sei dann mit dem Mordwerkzeug losgezogen. Ich ging aus dem Haus, um zu töten, so sagt er selbst. Und der einzigen Überlebenden, Bärbel Zander, sagt er, Frau Zander, es tut mir leid. Also als ob das irgendwas wieder gut machen würde. man muss auch sagen, dafür hat er jetzt sehr lange gebraucht und man kann schon davon ausgehen, dass es eine Taktik ist, die er vorher mit seiner Anwältin besprochen hat. Aufrichtig wirkt es nicht. Wahrscheinlich auch deshalb kann Bärbel Zander seine Worte nicht glauben. Ich kann ihn nicht verzeihen. Auch die Entschuldigung von Plumeur während des Prozesses kann ich nicht annehmen, erklärt Bärbel Zander später. Die einzige Aussage, die Jacques Plumeur während des Prozesses nicht mehrfach ändert, ist die, dass er Hatice Çavuş nicht getötet hat. Dabei bleibt er auch zum Ende des Verfahrens. Am 4. Juni 2005 soll dann das Urteil gegen Jacques Plumeur fallen. Vielleicht als kurze Info, wie in Deutschland gibt es auch in Frankreich je nach Schwere des Verbrechens unterschiedliche Gerichte, die über die Schuld der oder des Angeklagten entscheiden. Bei besonders schweren Rechtsverstößen, wie in diesem Fall, ist das normalerweise der Cour d'Assises, also ein Geschworenengericht, das aus 3 Berufsrichtern und 9 Geschworenen besteht und sein Urteil mit einer Mehrheit von mindestens 8-4 Stimmen fällen muss. Und das finde ich auch interessant, während in Deutschland bei einem Mord zwingend eine lebenslange Haftstrafe verhängt werden muss. Also ne, wenn Mordmerkmale festgestellt werden, wenn es auf Mord geurteilt wird, dann kommt immer lebenslang. Kann die Strafe dafür in Frankreich zwischen 2 Jahren Gefängnis und lebenslang liegen. Ja.
Aber Mord heißt doch immer vorsätzlich.
Ne? Nee, es heißt nicht immer vorsätzlich. Also in Deutschland auf jeden Fall nicht. Es gibt auch vorsätzlichen Totschlag. Mord heißt nur nach deutscher Rechtsprechung, dass Mordmerkmale festgestellt werden.
Aber die sind doch immer...
Nee. Also ich weiß nicht genau, wie in Frankreich die Mordmerkmale sind, aber die haben sich da, das hat irgendwelche geschichtlichen Gründe, haben die Gerichte einen wesentlich größeren Ermessensspielraum.
Ja, das ist ja okay, wenn man es höher machen
theoretisch,
möchte.
Ja, genau. Aber die können auch, das passiert glaube ich nicht so häufig, aber theoretisch kannst du in Frankreich für einen Mord mit zwei Jahren.
Also sagen wir es mal so, jetzt spinne ich mal rum und sage, da ist jetzt jemand, der sich da aus einer gewalttätigen Ehe befreit.
Ja.
Ja. Möglich, dass ich das akzeptiere. Trotzdem finde ich es interessant.
Es ist ja immer ein schönes Beispiel bei Juristen, ne? Der sogenannte Tyrannenmord. Hast du davon schon mal gehört?
Das war doch bei Zeit, war das da?
Weiß ich nicht, es wird auf immer in den...
Auftragskiller?
Das hat nichts mit Auftragskiller zu tun. Das ist so ein Beispiel aus dem Jurastudium, glaube ich.
Ach so.
Dass zum Beispiel, sagen wir mal, also eine Frau ist in einer ganz furchtbaren Beziehung. Ne? Der Mann schlägt sie, missbraucht sie, wie auch immer. Und irgendwann nachts hält sie es nicht mehr aus und bringt ihn um, im Schlaf, weil er stärker ist als sie. Muss sie ihn im Schlaf umbringen, keine Ahnung, entweder mit Gift oder drückt ihm Kissen auf Gesicht, wie auch immer. So, das ist dann Mord oder wegen wird wahrscheinlich... deswegen, weil sie heimtückisch gehandelt hat.
Ach so,
er hat ja geschlafen und das ist ein Mordmerkmal. So, wenn der Mann aber zum Beispiel wieder mal durchdreht und die Frau anschreit, sie verprügeln will und sagt, jetzt bringe ich dich um, diesmal bringe ich dich um und sie dann umbringt, ist es kein Mord oder könnte es nicht als Mord verurteilt werden.
Das ist im Affekt. Nicht im Affekt, sondern
weil er es angekündigt hat vorher. Er hat ja gesagt, ich bringe dich jetzt um.
Ach so,
und dann ist sie nicht mehr arglos, sozusagen.
Okay.
Also sagen wir mal so, das Urteil in Frankreich ist ein bisschen spannender, weil es kann halt alles dabei sein, ne? Von 2 Jahren bis lebenslang. Jacques Plumeur sitzt an diesem Tag regungslos an seinem Platz, als das Urteil verkündet wird. Das Gericht verurteilt den mittlerweile 31-Jährigen wegen der Morde an Ursula Berkowitz und Gisela Doldinger sowie wegen dem versuchten Mord an Bärbel Zander zu 30 Jahren Haft. Dabei wird seine vorherige Haftstrafe aus dem Angriff mit dem Samurai-Schwert mit berücksichtigt. In der Praxis bedeutet das, dass Plumeur schon 2021, also nach 16 Jahren, wieder freikommen könnte. Für den Mord an Hatice Çavuş sieht das Gericht nicht genügend Beweise, um den 31-Jährigen zu verurteilen. Das ist einer der Gründe, warum die Staatsanwaltschaft in Berufung geht, was auch das Opfer Bärbel Zander und die Hinterbliebenen der anderen Frauen unterstützen. Dieser Mann ist ein Psychopath und ein Verrückter. Es wäre nicht normal, wenn er mit 54 Jahren freikäme. Er würde wieder anfangen zu morden, sagt damals beispielsweise einer der Anwälte der Opfer.
Was ich nicht unrechtmäßig finde, das zu sagen, weil man ja merkt, dass der nicht ganz vernünftig im Kopf läuft.
Die Frage ist halt auch, wenn du eine so kurze Zündschnur hast wie er, ne, dass da irgendwie ein Streit mit dem Kollegen ausreicht, dass du mit dem Samurai-Schwert auf den losgehst. Ob man das wirklich wegtherapieren kann, ist halt
eine gute Frage. Es geht ja schon los mit diesem üblichen, er gesteht die Tat. Ja, jetzt am Ende hat das dann ja doch vollumfänglich gestanden, aber ja auch wahrscheinlich nur, weil seine Anwältin gesagt hat, du kommst da eh nicht mehr raus.
Ja. Das ist jetzt auch interessant. Er hat ganz oft nur Sachen gestanden, die er sowieso nicht mehr abstreiten konnte, weil die Spurenlage eben das hergegeben hat. Ne? Wie zum Beispiel das mit der Hand auf den Mund nehmen bei Gisela Doldinger oder so. Das war ja durch die Spuren ganz eindeutig festgelegt. Dann hat er auch zugegeben, dass er das gemacht hat.
Ist das nicht auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die der hat?
Bei ihm ist keine Persönlichkeitsstörung festgestellt worden. Also schon ein Mensch, der gerne lügt, aber nicht eine Persönlichkeitsstörung im klinischen Sinne, die dazu führen würde, dass eine Schuldmilderung.
Nein, das meine ich damit auch gar nicht. Also ich glaube schon, dass der bei vollem Verstand ist, aber nichtsdestotrotz muss er ja anscheinend irgendwelche seltsamen Bedürfnisse befriedigen, die ihn dazu animieren, ständig diesen Unsinn davon sich zu geben.
Ja, das ist allerdings interessant, weil das macht man ja auch nicht. Also gestehen, Geständnis wieder zurückziehen, dann wieder was anderes behaupten, das ist schon wild. Es gibt also dementsprechend ein knappes Jahr nach Plümmers Verurteilung vor dem Geschworenengericht in Colmar ein Berufungsverfahren. Ähnlich wie im ursprünglichen Prozess nimmt der Beschuldigte die Vorwürfe gegen ihn sowie die Schilderungen seiner Taten regungslos hin. Auch als dieses Mal das Urteil gesprochen wird, wirkt er in sich gekehrt. Ebenso wie bereits in Straßburg sind die Geschworenen auch diesmal die Beweislast im Mord an Hatice Çavuş als zu gering an. Und ja, das muss man sagen, es gibt eigentlich sonst nichts, was ihn mit der Tat in Verbindung bringt. Ich glaube auch, dass es war, ganz ehrlich, weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genauso mordet oder dass er das dann aufgreift. Aber ohne Geständnis kann man da ja nicht viel machen. In den anderen Anklagepunkten spricht das Gericht Jacques Plümmer allerdings erneut schuldig. Die Staatsanwaltschaft ist mit diesem Urteil zufrieden, denn die zuvor 30 Jahre Haft mit Aussicht auf vorzeitige Entlassung werden auf eine lebenslange Haft mit 20 Jahren Sicherungsverwahrung korrigiert. Also das bedeutet, dass Jacques Plümmer frühestens 15 Jahre nach dem neuen Urteil einen Antrag auf Haftverschonung stellen kann. Diesen Antrag müsste dann ein separates Gericht bewilligen, was laut den Vertretern der Nebenklage eher unwahrscheinlich ist. Also sie glauben ganz fest daran, dass dieses Urteil dazu führt, dass er länger, wenn nicht sogar für immer, in Haft bleibt. Bei der Urteilsverkündung bricht Bärbel Zander in Tränen aus und sagt später, wir haben erreicht, was wir erreichen wollten.
Was ich verstehen kann.
Mhm.
Und das ist ja auch erstmal, also das ist ja ein gutes Ergebnis. Der ist jetzt erstmal weg.
Der ist weg und so man sich denn auf Experten verlassen kann zu dem Zweitpunkt, gehen eigentlich alle davon aus, dass er nie wieder freikommt.
Und das ist auch so?
Nein. Also Jacques Plümmer hat in Haft an einer speziellen Psychotherapie teilgenommen, um zu lernen, seine Aggression besser zu kontrollieren. Dort hat er nach Angaben seines Therapeuten außerdem versucht, seine Taten besser zu verstehen. Vielleicht tritt auch deshalb im Januar 2021 das ein, mit dem eigentlich keiner gerechnet hätte. Jacques Plümmer wird nach nur 20 Jahren Haft entlassen. Zum Schock der Opfer und der Hinterbliebenen, die nicht verstehen können, wie Plümmer nach so kurzer Zeit und mit nur 47 Jahren schon wieder auf freien Fuß kommen kann. Sogar sein eigener ehemaliger Anwalt kritisiert die Entscheidung des Haftrichters. Er hat eine ganz besondere mentale Struktur und eine Gewalt in sich, die er nach außen tragen muss. Als er handelte, gehörte er nicht mehr zu sich selbst. Die Gesellschaft muss sich vor ihm schützen. Also das sagt der Anwalt von Jacques Plümmer oder der ehemalige Anwalt. Seit der Entlassung ist es allerdings ruhig um das ehemalige Phantom von Kehl geworden. Vielleicht hat Jacques Plümmer sich wirklich verändert. Für ihn, aber vor allem für alle Menschen um ihn herum, kann man nur hoffen, dass Ermittler Gerhard Heck mit seiner Einschätzung nicht recht behält. Als der ehemalige Leiter der Soko-Kinzig-Allee 2020 von einem Reporter des ZDF nach einer möglichen Entlassung des Phantoms von Kehl gefragt wird, antwortet Heck, ich wünsche es mir nicht, weil er immer noch relativ jung ist. Wenn er sich fit gehalten hat, halte ich ihn für nach wie vor sehr gefährlich.
Krass.
Und
finde ich nicht gut.
Nee. Nee, gebe ich dir recht. Also kurz vielleicht noch zu den Fakten. Es ist tatsächlich so, dass die Gewaltneigung im Alter abnimmt, hatten wir, glaube ich, schon mal in einer der Folgen. Also wenn ein Gewalttäter mit 70 entlassen wird aus der Haft, ist er rein biologisch schon weniger gewalttätig als mit 40. Und jemand, der ja auch wenig Anknüpfungspunkte hat, also der ist ja jetzt Anfang 50, wird es auch schwieriger haben, in ein geregeltes Leben in Anführungsstrichen wieder zurückzufinden. Also ich bin ja ein sehr großer Freund und Verfechter von Resozialisierung, weil ich grundsätzlich glaube, dass jeder eine zweite Chance irgendwie verdient hat. Aber das sollte natürlich ausgeschlossen sein, wenn jemand eine Gefahr für die Gesellschaft ist.
Naja.
Und da bin ich mir bei ihm ehrlich gesagt nicht so sicher, ob er
so
keine Gefahr mehr ist.
Und genau das ist ja das, was er in dem Prozess ja mehr als einmal bewiesen hat, dass er sich halt dem anpasst, womit er glaubt, am besten durchzukommen.
Ja.
So, er hat es die ganze Zeit abgestritten, dann hat er Alibis gehabt, dann ist das alles so nicht gewesen. Eigentlich waren die Opfer selbst schuld.
Ja.
Und er hat nichts anerkannt und jetzt plötzlich in der Therapie kommt er zu der Erkenntnis, ah ja, ich hatte da doch eine Schuld dran und ich muss mich bessern und ich habe es verstanden. Das heißt, für mich ist das einfach, der hat ihm wieder was vorgegaukelt, weil das ist das, was der kann.
Wenn wir jetzt ganz optimistisch sind, können wir auch sagen, die Therapie hat gefruchtet. Also ich würde das gerne glauben in dem Fall.
Aber wir gehen natürlich jetzt auch erstmal davon aus, dass der auch entsprechend begutachtet wurde.
Ja, ja, klar, das sowieso. Sonst würde er nicht wieder. Also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, das finde ich ganz interessant, wird das in Frankreich dann von Haftrichtern entschieden, also von anderen Richtern als die, die ihn damals im Prozess hatten. Mhm. Und wenn du in Deutschland in der forensischen Psychiatrie landest, also der hat ja Sicherungsverwahrung bekommen im zweiten Urteil, müsste es eigentlich Gutachten von den Ärzten geben. Ich hoffe, dass das in Frankreich auch so ist. Ich gehe mal davon aus. Also da kommst du wirklich nur raus, wenn du aus Sicht der Gutachter keine Gefahr mehr darstellst. Deswegen ist eine Strafe in der Forensik oft noch viel länger als in Haft, weil man ja manchmal sagt, ja, ja, die machen sich da schön in der Klinik. Aus der Klinik kommst du manchmal dein ganzes Leben lang nicht wieder raus, aus der Haft dann schon eher. Aber ja, ich finde das in dem Fall auch sehr gruselig und sehr fragwürdig, vor allem, weil ich es für die Hinterbliebenen so schlimm finde, dass er denen nie geholfen hat, zu verstehen, warum das passiert ist. Weißt du, also es ist ja eh schon schwer, mit sowas umzugehen, aber wenn die Frage nach dem Warum einfach nie beantwortet wird oder ganz unterschiedlich.
Genau, das ist bei ihm wahrscheinlich das Problem, dass der selbst kein Warum hatte. Der hatte einfach gewogen, der hatte einfach Bock drauf.
Ja.
So, der hat einfach einen Schaden. Das, was ich tatsächlich ein bisschen seltsam, aber was für mich natürlich schon eine Gefahr darstellt, wenn das dann andere Gerichte beurteilen, also so eine Haftprüfung heißt das.
Mhm. Ein Haftrichter hat das ja geprüft.
Dass der dann ja eben nicht, also natürlich, die werden sich wahrscheinlich die andere Verhandlung angucken, gehe ich von aus, aber trotzdem ist er dann ja nicht mit diesem Wahnsinn konfrontiert, direkt konfrontiert gewesen, wie es dann, ich weiß jetzt nicht, wie solche Gerichtsprotokolle wirklich aussehen, aber das wäre ja was anderes, wenn sich da jetzt die mit beschäftigen, die sich da vorher schon mit beschäftigt haben. Gehe ich also richtig davon aus, in Deutschland wäre das so?
Nee, nicht unbedingt. Nein. Es ist ja, also vom Grundgedanken her ist es ja auch gut, wenn es darum geht, ob jemand sich gebessert hat, dass der dem sozusagen einer neutralen Person gegenübersteht, die das, ne, die ihn noch nicht kennt. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass er, glaube ich, bei jeder Tat 5 verschiedene Versionen erzählt hat.
Ich glaube, ich habe das Problem, ich kenne jemanden, nicht privat, der genau dieses Talent hat. Es ist egal, was du dem sagst, der hat immer eine Antwort.
Ja.
Und selbst wenn du den auseinander nimmst, dann ignoriert er vollkommen, dass er erwischt wurde und tischt dir das nächste auf. So, und daher kann ich das gerade voll nachvollziehen, wie frustrierend das für das Gericht, für die Anwälte und ich glaube, genau deswegen habe ich jetzt gerade auch so dieses Problem mit diesem Ergebnis, weil ich mir halt sehr gut vorstellen kann, wie der dann vor den Haftrichter tritt und den da seinem, weil das können die halt einfach.
Ja,
die können einfach reden und das halt auch ohne Scham, weil die glauben sich das selbst.
Das ist ganz interessant. Ich glaube auch, dass er seine Entschuldigung, kann man es ja noch nicht mal nennen, seine Herleitung der Taten so lange wiederholt hat, dass er sie selbst geglaubt hat. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass er selbst die Schuld von sich auf diese Persönlichkeit, die er da erfunden hat, abschiebt.
Ich glaube schon, dass er so viel Kalkül hat, dass ihm bewusst ist, dass das halt eine gute Erklärung ist und dass er dann einfach so lange dran glaubt, bis er weiß, da kann jetzt keiner was. Mhm. Das war jetzt so. Ja. Aber ich glaube schon, dass er jetzt das nicht sich wirklich selbst glaubt, sondern er weiß aber halt einfach, das ist jetzt der einzige Weg und er muss das jetzt irgendwie glauben. Also Fakt ist, ich glaube auch, dass der durchaus nochmal gefährlich werden könnte.
Ja. Deswegen fand ich den Satz von dem Gutachter, genau das, was du gerade gesagt hast, so gut, der gesagt hat, er weiß vielleicht nicht, warum er es getan hat, aber er weiß auf jeden Fall, was er getan hat. Also es ist nicht so, dass der komplett so neben der Spur war, dass der nicht gemerkt hat, ich bringe jetzt gerade eine Frau.
Ich glaube auch, der weiß, warum. Also nicht warum im Sinne von, dass er da jetzt unbedingt tiefere Motive für hat, sondern ich glaube eher, der hatte Aggressionen in sich, die wollte er loswerden. Ja. Und diese armen Frauen waren das Ventil. Ja. Und das war sein Grund und der ist halt noch dramatisch, ich meine.
Ja, da geht's also.
Nicht, dass es irgendwas gäbe, was Mord gut macht, aber das ist halt noch diese Willkür, das finde ich halt dramatisch, die man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.
Total. Und du kannst ja dieses Entkleiden der Opfer nicht nur als,
sexualisiert. Finde ich diese Schande, also das ist so diese Schändung.
Genau das ist es. Also da geht es gar nicht so sehr oder muss es nicht unbedingt um einen sexuellen Kontext gehen, sondern da kann es auch wirklich darum gehen, das Opfer zu erniedrigen. Mhm. Noch nach dem Tod, dass man sagt, hier, ich füge dir das jetzt auch noch zu, weil du kannst dich eh nicht mehr wehren. Genau, es geht um Macht. Und das, was er am Ende gesagt hat in dem Prozess, ich hatte einfach Bock, eine Frau zu töten und dann habe ich es gemacht, war wahrscheinlich die Antwort, die am nächsten an der Wahrheit dran war.
Immer noch, vielleicht wurde er einfach nicht so nachgesucht oder vielleicht wurde das damals auch noch anders verwendet. Ich glaube, der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Der hat halt Ansprüche an sich selbst und die muss er halt irgendwie umsetzen. Und dann bringen die sich halt manchmal auch in ganz seltsame Situationen. Ja, traurig.
Traurig trifft es gut und vor allem eben dieses, die Frage nach dem Warum bleibt unbeantwortet und das ist eben auch so ein Fall, wo man eher so, weiß ich nicht, mit einem blöden, doppelt blöden Bauchgefühl rausgeht, weil man es A nicht versteht und weil B genau das, was du auch gesagt hast, ich glaube, dass der noch gefährlich ist. Aber ich werde es jetzt mal als positive Nachricht, Klopf auf Holz, dass wir seit seiner Entlassung nie wieder was von ihm gehört haben, weil wenn etwas passiert wäre, ja, aber man hätte es, glaube ich, mitgekriegt, wenn er wieder tätig gewesen wäre. Hoffen wir mal, dass es so bleibt.
Ja, da wird es ja auch wahrscheinlich ein Bewährungskonzept und sowas geben.
Ja, das hoffen wir. In diesem Sinne, danke, dass du mit mir dich durch diesen Fall durchgearbeitet hast, wo einige Fragen offen bleiben und man irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, wie ist jetzt so dein Endgefühl?
Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen angepisst.
Ja, ich habe auch gerade nach einem guten Wort dafür gesorgt, aber angepisst trifft es ganz gut. Man geht so angepisst aus dem Fall raus, aber ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Das gehört zum Leben dazu.
Ja.
Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.